Es ist schon erstaunlich. Da fährt man 500 Kilometer, ist unterwegs, quer durch Deutschland und dann bis in ein anderes Land hinein. Und trotzdem darf man sich verbunden fühlen. Und das finde ich großartig. Da haben wir als Christen so eine wunderbare Chance. Da kommt man in egal welchen, welches Teil der Welt. Und wenn man Christen trifft, ist man Mitglied einer Familie. Und das finde ich großartig. Das finde ich spannend und das hat Gott so wunderbar eingerichtet. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, eine kurze Erzählung von einem Schwein und einem Huhn. Ein Schwein und ein Huhn hatten das große Pech, dass sie in einem Land lebten, wo starke Hungersnot herrschte. Und so gingen sie und schauten sich so das Elend an, das so existierte, und ganz besonders schlimm empfanden sie den Zustand in einem Kinderheim. Dort war wirklich Hunger und voll von diesen Eindrücken gingen sie wieder nach Hause und haben sich überlegt auf dem Weg, wir müssen doch irgendwas tun können, wir müssen doch irgendwie helfen, und sie haben sich dazu entschieden, eine Nacht darüber zu schlafen. Am nächsten Tag kommt das Huhn ganz aufgeregt zum Schwein und sagt, ich habe eine Idee. Wir können was geben. Wir geben Eier und Speck. Das Schwein schluckte und sagte, du hast gut reden. Für dich ist es eine Spende, für mich bedeutet es totale Hingabe. Hingabe, bei diesem Wort, da tauchen sofort Gedanken in uns auf, vielleicht sogar Gefühle. Dieses Wort Hingabe, das mag den einen oder anderen vielleicht so an Aufgabe erinnern. Ich gebe mich auf. Und je nachdem, wie jemand erzogen worden ist, kann allein dieser Gedanke schon eine Abwehrreaktion auslösen, oder? Man denkt sich so, aber das geht doch nicht, das kann ich doch nicht machen. Was wie aufgeben, hingeben? Ich kann doch nicht die Kontrolle meines Lebens einfach so aus den Händen geben. Im Gegenteil, ich muss Versicherungen abschließen, ich muss ja Sicherheit haben in meinem Leben. Wie kann ich das denn machen? Ich möchte uns einladen, heute in einen Text einzusteigen, den wir im Johannesevangelium Kapitel 12 finden. Ein Text, der einiges zu diesem Thema zu sagen hat. Wir wollen erst einmal eine kleine Analyse dieses Kapitels machen. Und zwar, jetzt geht's los, wunderbar. Und zwar erkennen wir hier im Johannesevangelium Kapitel 12 eine ganz starke Pendelbewegung, ein Hin und Her der Gefühle Jesus gegenüber. Es schwankt immer zwischen Annahme und Ablehnung. Annahme und Ablehnung. Und so geht das hin und her. Das fängt an mit der Erzählung, wie Jesus zu Tisch liegt, beim Essen ist und eine Frau tritt herein und salbt seine Füße. Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Wenn das kein Akt der Annahme ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Annahme pur. Kurz darauf, in Vers 10 und 11, die Hohepriester aber ratschlagten auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Da trafen sich die Hohepriester und berieten, wie sie Jesus beziehungsweise wie sie den Beweis, dass er jemanden von den Toten auferweckt hat, beseitigen können. Ablehnung. Dann geht es weiter in Vers 19. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Jesus war gerade in Jerusalem eingezogen mit Pauken und Trompeten und mit Gesang und Liedern, mit Palmzweigen und und den Obergewändern auf dem Weg. Und hier sehen sie und uns sagen die Pharisäer zueinander, das Volk läuft ihm hinterher. Annahme. Dann Vers 37. Obwohl aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Ablehnung. Und dann Vers 42. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Annahme. Und so sehen wir in diesem 12. Kapitel des Johannesevangeliums immer diese Pendelbewegung. Ablehnung, Annahme. Ablehnung, Annahme. Durch das ganze Kapitel hindurch. Unser Text, den wir uns heute anschauen wollen, steht mittendrin. Mitten in dieser Pendelbewegung zwischen Annahme und Ablehnung hält Jesus auf einmal inne, hält dieses Kapitel inne und Jesus beschreibt in diesen Versen, in den Versen 23 bis 26, wie er Nachfolge versteht. Verse 23 bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jesus steigt ein und sagt, die Stunde ist gekommen. Und dieser Begriff, die Stunde ist gekommen, ist ein Fachbegriff, ein Terminus technicus für eine ganz bestimmte Sache. Ein Vers, der uns da weiterhelfen kann, finden wir im selben Evangelium. Kapitel 2, der Vers 4. Ich höre es rascheln, das ist ein sehr schönes Geräusch, das mag ich. Das heißt, einige haben die Bibeln dabei oder streicheln sanft über ihre Smartphones, das ist auch in Ordnung. Johannes Kapitel 2, Vers 4. Da sagt Jesus zu seiner Mutter: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Eine etwas harte Aussage. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Situation wird vielen bekannt sein. Es geht darum, dass Jesus jetzt ein Wunder vollbringen soll. Und seine Mutter hat das erkannt und sagt dann zu den Dienern: Das, was dieser Mann euch sagt, das sollt ihr machen. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Damit meint er, der Plan des Vaters, das Erlösungswerk, das soll jetzt noch nicht losgetreten werden. Er wusste ganz genau, wenn er dieses Wunder vollbringt, dann wird der Plan des Vaters in Gang gesetzt, unaufhaltsam. Und deswegen sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Immer wieder sehen wir in den Evangelien, dass aufgebrachte Menschenmengen bereit waren, Jesus zu töten. Sie hoben Steine auf und waren bereit zu werfen. Sie waren voller Wut und wollten ihn einmal den Abhang hinunterstürzen und umbringen. Und immer wieder heißt es, Jesus ging mitten durch sie hindurch, ohne dass sie ihm was tun konnten, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Das heißt, dieses Erlösungswerk, dieser Plan des Vaters, diese unaufhaltsame Entfaltung des Erlösungswerks war noch nicht da. Dieser Zeitpunkt war noch nicht da. Jetzt sagt Jesus etwas anderes. Die Stunde ist gekommen, sagt er. Jetzt ist der Augenblick da. Jetzt wird sich dieser Plan des Vaters entwickeln und zur Entfaltung kommen. Und das beinhaltet auch den Kreuzestod. Die zweite Aussage, die er hier macht, heißt, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. In Kapitel 7, Vers 39 wird uns gezeigt, was das bedeutet. 7, Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Der Sohn des Menschen muss verherrlicht werden. Damit meint Jesus, dass er durch Sterben und Auferstehung und Himmelfahrt verherrlicht wird, eben durch das gesamte Erlösungswerk. Und er sagt, um das zusammenzufassen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt entwickelt sich und entfaltet sich der Plan des Vaters, dass ich in den Tod gehe, dass ich auferstehe und in den Himmel fahre. Das geschieht jetzt, das beginnt jetzt. Jetzt ist dieser Zeitpunkt da. Warum sagt Jesus das? Warum gibt er sich denn so dieser Stunde hin, diesem Plan, der seinen Tod beinhaltet? Und Jesus formuliert in Vers 24 sein Lebensprinzip, sein Dienstprinzip. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus bezeichnet sich selbst als Weizenkorn. Und er sagt, ich bin dieses Weizenkorn, das sterben muss. Dass ich, wie ein Weizenkorn das eben tut, sich in der Erde auflöst, damit viel Frucht entstehen kann. Ich bin dieses Weizenkorn, damit auch aus mir viel Frucht entsteht. Und was Frucht bedeutet, ist in diesem Wörtchen allein zu finden. Jesus möchte nicht der Einzige sein, der zum Vater kommt. Er möchte nicht der Einzige sein, der diese Liebesbeziehung mit dem Vater leben kann und genießen kann. Er möchte nicht allein bleiben. Frucht bedeutet, dass viele Menschen zu diesem lebendigen Glauben an Gott kommen. Und dass Jesus eben nicht der Einzige ist, der diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit dem Vater genießen kann, sondern dass da auch viele andere sind. Was Jesus jetzt in Vers 25 macht, versetzt den Jüngern einen Schlag in die Magengrube, will ich das mal so nennen. Mit Sicherheit haben sie hier kurz den Atem angehalten. Was meint Jesus? Da sagt er in Vers 25, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das heißt also, das gleiche Prinzip, das er für seinen Dienst erklärt hat, nämlich dieses sterbende Weizenkorn, das weitet er jetzt auf seine Nachfolger aus. Schatz, würdest du mir kurz die Kanne geben? Die steht unter deinem Stuhl. Ich möchte das Prinzip... Vielen Dank. Ich möchte dieses Prinzip einmal mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Wenn man in der Wüste unterwegs ist, dann hat das normalerweise mit Entbehrungen zu tun, vor allen Dingen mit Entbehrungen von Wasser. Man hat Durst. Und da haben sich die Buschmänner eine interessante Taktik überlegt, wie sie zu Wasser kommen. Und zwar haben sie häufig Kanne dabei oder ein Gefäß, das unten weit ist und oben eine schmalere Öffnung hat. Und sie haben Salz dabei. Und immer dann, wenn sie in der Wüste unterwegs sind oder da, wo es sehr, sehr trocken ist und sie brauchen dringend Wasser, Wassernachschub, dann gehen sie her und schmeißen große Salzstücke in diese Kanne hinein. Binden diese Kanne an einen großen Stein fest oder an einen Baum oder so. Auf jeden Fall, damit man das nicht wegtragen kann, wegreißen kann. Und setzen sich einfach etwas entfernt an den Rand, in den Schatten und warten. Es dauert nicht lange, bis Affen auftauchen. Affen lieben Salz. Und sie riechen das und spüren das. Oh, da ist irgendwas Interessantes drin, irgendwas Tolles in dieser Kanne. Und sie kommen immer näher und näher und irgendwann gehen sie mit der Hand in diese Kanne rein, spüren, da ist was, das will ich haben, packen zu, machen eine Faust, wollen sie rausziehen und es geht nicht mehr. Sie können die Hand nicht mehr rausziehen, weil in diesem kleinen, vertrockneten Affenhirn kein Gedanke mehr frei ist für Faust oder Hand aufmachen. Da existiert nur noch ein Gedanke: Ich muss weg. Ich will hier weg. Und weil sie schon drumherum, weil die Buschmänner drumherum schon viel Salz hingelegt hatten, haben sie Durst bekommen. Salz macht durstig. Und so denken sie nur noch H2O. Und sie kommen, können aber nicht weg. Und der Buschmann, der wartet ab. Und der Affe schreit und brüllt und zerrt an der Kanne, an dem Seil, beißt, versucht alles nur erdenklich Mögliche, außer die Hand aufzumachen. Und so ist er da drin gefangen. Irgendwann geht der Buschmann dahin und schneidet diese Kanne los. Und weil der Affe so ausgedurstet ist und vertrocknet ist innerlich, das Erste, was er macht, ist, er rennt zu der nächstgelegenen Wasserstelle. Und der Buschmann braucht nur zu folgen und findet so Wasser. Dieses gleiche Prinzip, dieses Kannenprinzip, finden wir auch manchmal in unserem Leben. Wir gleichen manchmal genauso diesen halbintelligenten Primaten. Kenne ich zumindest aus meinem Leben. Wir stecken unsere Hand in diese Kanne des Lebens und spüren, da sind tolle Sachen. Da gibt es wunderbare Dinge, die man packen kann. Und wir greifen zu. Und dann versuchen wir, frei zu werden, und es gelingt nicht. Es hält uns fest. Das ist dasselbe Prinzip. Da gibt es ganz verschiedene Dinge, die in deiner Kanne des Lebens vielleicht vorhanden sein können. Ich erinnere mich ganz gut an die Situation, wo Tanja und ich uns gerade befreundet hatten. Und wir waren in der Bibelschule und immer freitags gab es eine Lobpreiszeit. Und in dieser Lobpreiszeit, da haben wir gesungen und gebetet, wie das halt so üblich ist. Und ich war sauer. Ich war richtig sauer auch auf Gott. Ich dachte, Herr, wie kann das sein? Ich habe jetzt gerade mich befreundet mit Tanja und ich will sie sehen. Und ich kann nicht zu ihr fahren, weil ich mir keine Sommerreifen leisten kann oder keine Winterreifen. Ich bin für dich auf der Bibelschule und das BAföG, das reicht hinten und vorne nicht. Und ich kann mir keine Winterreifen leisten und die sind so blank, das wäre Selbstmord, mit diesem Auto zu fahren. Wie kannst du das machen? Und ich hatte meine Hand an diesem Auto und an diesen Reifen und ich zerrte und brüllte und betete und sagte, Herr, wie kannst du das mit mir machen? Das ist doch nicht fair. Das ist doch, was bist du für einer? Was ist mit deiner Staatskasse los? Kannst du mir nicht Winterreifen besorgen? Und ich war so am Hadern während dieser Lobpreiszeit. Und dann gab es dieses eine Lied, das angestimmt wurde. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich gebe alles auf, so sind da die Worte in diesem Liedtext. Ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Was meine Rechte wären, was meine Träume, was meine Wünsche wären, ich gebe das auf für ein neues Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, Herr, ich lasse jetzt diese Winterreifen los. Und was ich gemerkt habe, ist das hier. Freiheit. Ich konnte meine Hand aus dieser Kanne herausziehen. Ich wurde innerlich frei und ruhig. Und dieses Prinzip dürfen wir immer wieder üben und immer wieder lernen. Wir dürfen lernen, loszulassen. Und da möchte ich dich fragen, was ist in deiner Lebenskanne drin? Wo sind die Dinge, was sind die Dinge, die du fest umklammert hältst und nicht aufgeben möchtest? Vielleicht sagst du, Herr, diese eine Sache kann ich dir nicht überlassen. Das können sogar die eigenen Kinder sein. Vielleicht beruft Gott deine Kinder, irgendwo ins Ausland zu gehen. Und du sagst, nein, ich möchte sie in meiner Nähe haben. Und du lässt sie nicht los. Vielleicht sagt Gott, ich möchte, dass du für mich in Armut lebst. Und du sagst, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es deine Gesundheit. und du sagst, alles kann Gott haben, aber meine Gesundheit gebe ich ihm nicht. Das ist eine Sache, die ich festhalten will. Wo sind die Dinge in deinem Leben, die du festhältst, die du nicht aufgeben möchtest? Tatsache ist, je fester wir diese Dinge umklammern und umpacken und nicht loslassen wollen, desto gefangener werden sie uns nehmen, desto enger wird das Leben. Und je schneller ich bereit bin, das loszulassen und zu sagen, Herr, du kannst damit machen, was du willst, desto mehr Segen werde ich erleben und desto freier kann ich leben. Dieses Prinzip weitet Jesus auf seine Nachfolger aus. Und was dann entsteht, ist etwas Geniales. Und das beschreibt er in Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Was bedeutet nachfolgen? Das bedeutet doch, in den Fußspuren zu gehen, in denen Jesus gegangen ist. Ein Fuß vor den anderen. Und wenn Jesus sagt, dieses Weizenkornprinzip, das ist mein Prinzip, so diene ich, so lebe ich, dann darf ich das genau so tun. Dann bist du und ich als seine Nachfolger herausgefordert, genau so ein Weizenkorn zu sein. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Dann entsteht Gemeinschaft. Wenn ich bereit bin, loszulassen, wenn ich sage, ja Herr, ich möchte so ein Weizenkorn sein. Du darfst mein Leben haben. Du darfst mich einsäen, da wo du willst, an der Stelle, wo du das möchtest. Dann entsteht Gemeinschaft mit Gott. Dann wird eine Intimität und eine Intensität der Beziehung mit Gott entstehen, die du vorher noch nicht gekannt hast. Manchmal kommen Jugendliche auf mich zu und ich erinnere mich da ganz konkret an ein Gespräch und er sagt, irgendwie komme ich nicht weiter in meinem Leben als Christ. Irgendwie ist es passiert, ich fühle mich so weit entfernt von Gott. Und wir haben gesprochen, woran könnte das liegen? Und dann kamen wir auf das Thema Finanzen zu sprechen. Er hat gesagt, ja, ich würde Gott mehr vertrauen, wenn er mir mehr Geld geben würde, wenn ich mehr verdienen könnte. Und dann dachte ich, Moment mal, das Prinzip des Glaubens funktioniert aber anders. Gott arbeitet nicht mit Beweisen, sondern mit Erweisen. Ich vertraue ihm und dann erweist er sich als treu und erweist sich als ein segnender Gott. Petrus musste erst den Schritt aus dem Boot wagen, um dann zu erleben, dass das Wasser ihn trägt. Und an diesem einen Punkt ist dieser Jugendliche gescheitert. Dieser eine Punkt, weil er diese Finanzen so festgehalten hat und gesagt, ich kann Gott erst vertrauen, wenn er mir mehr Geld gibt. Daran ist seine Beziehung zu Gott gescheitert. Dieses Lebensprinzip gilt für die Nachfolger Jesu. Ich möchte mit zwei Beispielen die Predigt beenden. Einmal von Bruder Andrew aus dem Schmuggler Gottes. Wer diesen Klassiker kennt, es ist wirklich bemerkenswert. Er spricht über seine Bekehrung, sagt er Folgendes. Woran hing ich? Was hing an mir? Was stand zwischen mir und der Freiheit? Im Hause schlief alles. Ich lag auf dem Rücken, die Hände unter dem Kopf und starrte zur Decke hinauf. Und mit einem Mal, ganz ruhig, ließ ich mein Ich los. Während mir eine neue Stimme im Sturm zuschrie, kein Narr zu sein, übergab ich mich Gott mit Sack und Pack und Abenteuer. Es war nicht viel Glauben in meinem Gebet. Ich sagte nur, Herr, wenn du mir den Weg zeigen willst, will ich dir folgen. Amen. Dieses einfache Gebet sprach Bruder Andrew und im Laufe der Zeit entstand Open Doors, eine großartige Missionsgesellschaft, die sich für verfolgte Christen einsetzt. John Payton, der bekannte und berühmte Südsee-Missionar, der lange Zeit unter Kannibalen gelebt und gearbeitet hat, der seine ganze Familie bei den Kannibalen beerdigt hat. Er schreibt kurz vor seinem Weg in die Südsee Folgendes. Dieser Entschluss Johns beschwor Proteste fast aller Freunde herauf. Stand er nicht in einer blühenden Arbeit, wo er nötig war? Hatte Gott diese Arbeit nicht gesegnet? Brauchte nicht auch die Namenschristenheit Missionare? Würde er den Erfolg der Arbeit in Glasgow vertauschen mit einem fruchtlosen Dienst unter den Kannibalen der Südsee? Ich erwiderte, mein Entschluss stehe fest und so sehr ich meine Armen geliebt, so fühle ich doch, ich könne sie dieses Zieles wegen verlassen, mit dem Wissen, dass Gott ihnen auch weiterhin gute Hirten geben würde. In Bezug auf mein Leben unter Kannibalen stelle ich mich unter den Schutz dessen, der mich so wunderbar bewahrt habe in den Zeiten, da Cholera und Typhus mich Tag und Nacht in den Wohnungen meiner Armen gefährdet hätten. In dieser Richtung sei ich ohne jede Sorge, da ich alles dem Herrn anheimstelle, dessen Ehre ich suchen wolle, im Leben wie im Tod. Diese beiden Männer, nur beispielhaft von einer Vielzahl, haben zu Gott gesagt, ich bin ein Weizenkorn. Du darfst mich einsäen, wo du willst. Willst du das auch machen? Das ist keine leichtfertige Entscheidung. Aber vielleicht kann dieser Gottesdienst, dieser Tag heute dazu beitragen, dass du sagst, Herr Jesus, ich habe hier einen Punkt erkannt, den ich fest umklammert halte. Und ich traue mich gar nicht, diese Hand aufzumachen, aber weil du gesagt hast, wer loslässt, wird Freiheit erleben. Deswegen möchte ich meine Hand aufmachen. Und ich will das loslassen, was ich so festhalte. Weil ich die Beziehung zu dir und die Freiheit erleben möchte. Dieser Tag kann heute sein. Dieser Tag kann eine konkrete Weichenstellung für dein Leben sein. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Amen.